Wir werden heute wieder im Titusbrief weitermachen, nachdem ich die letzten zwei Mal ja ein Thema ausgewählt habe, das gerade anlässlich der momentanen Corona-Geschichte einfach passend war, möchten wir nun doch wieder zum normalen Lauf zurückkehren, zum fortlaufenden Betrachten der Bibel. Und als ich das letzte Mal im Titusbrief, den ich ja momentan durchgehe, war, habe ich sogar den Abschnitt gar nicht vollständig betrachtet, nicht vollständig behandelt. Und zwar war es der Abschnitt Titus 1, 9 bis 16, in dem Paulus Titus lehrt, wie er mit aufkommenden falschen Lehrern auf Kreta umgehen soll. Titus war ja dort, um die Gemeinden, die auf Kreta entstanden sind, im Anlauf zu helfen. Und ein Punkt war eben, dass dort Menschen aufgetreten sind, die Dinge gelehrt haben, die nicht Gottes Offenbarung entsprechen, aber sie als diese ausgegeben haben. Und damit lehrt Paulus Titus eben nun umzugehen. Ich hatte das beim letzten Mal überschrieben mit der Überschrift Umgang mit Irrlehrern. Jetzt ist das allerdings ein etwas trockener Titel, ja. Da freut sich vielleicht nicht jeder sofort darüber, sich damit jetzt beschäftigen zu müssen. Das ist nicht unbedingt das, was einen erbaut für die nächste Woche. Da möchte ich einen anderen Blick darauf geben, durch einen anderen Titel. Nämlich habe ich dann diesmal die andere Überschrift darüber gesetzt. Kämpfen um den wertvollsten Schatz der Welt. Denn darum geht es letztlich. Darum geht es. Es geht nicht darum, streitlustig zu sein. Streiten zu wollen, andere fertig zu machen, schlecht über andere zu reden. Darum geht es nicht. Es geht darum, den Schatz, den Gott uns anvertraut hat, zu bewahren. Das Evangelium. Es geht um das Evangelium. Ich möchte darum zuerst nochmal darauf eingehen, einfach um uns das zu vergegenwärtigen und ein paar Verse aus Römer Kapitel 1 lesen. Römer Kapitel 1, die Verse 14 bis 17, wo Paulus ein paar Worte über das Evangelium sagt. Römer 1 ab Vers 14. Ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich habe die Verse 14 und 15 mit reingenommen, weil dort Paulus auch etwas Interessantes sagt, nämlich, er will den Römern, der Gemeinde in Rom, den gläubigen Bekehrten in Rom, das Evangelium verkünden. Und das zeigt uns schön, das Evangelium ist nicht nur etwas für den Anfang, für Anfänger. Nein, das Evangelium soll jedem von uns immer wieder gepredigt werden. Und es soll uns prägen, unser ganzes Leben verändern. Das Evangelium, was ist das Evangelium? Paulus nennt es das Evangelium von Christus und er sagt, er schämt sich dafür nicht, denn es ist Gottes Kraft. Es ist Kraft. Es ist nicht nur eine Überzeugung, nicht nur eine Weltanschauung, es ist Gottes Kraft, die uns zu eigen wird. Christus hat am Kreuz alles Böse überwunden, den Teufel überwunden. Er hat die Kraft erzeugt, um jede Schuld wieder gut zu machen, sei sie auch noch so groß, um die Wand, sei sie auch noch so dick, zwischen uns und Gott einzureißen und um einmal jedes Leid aus der ganzen Schöpfung zu entfernen und um dich ganz persönlich zu erretten, um dich mit Gott zu versöhnen, um dich vor der ewigen Strafe zu erretten, für deine Schuld und Sünde. Das ist das Evangelium. Und das Evangelium, was beinhaltet es? Es beginnt mit der Botschaft über Gott. Gott ist. Und Gott ist ein persönlicher Gott und nicht nur eine ferne Kraft. Gott ist ein persönlicher Gott, der uns geschaffen hat, um auch eine persönliche Beziehung zu uns zu haben. Und so sind wir bei Menschen. Es umfasst die Wahrheit über den Menschen. Wir sind als Menschen unserem Schöpfer gegenüber verantwortlich. Wir wurden gemacht, um ihn zu verherrlichen mit allem, was wir sind und tun. Es beinhaltet aber auch die traurige Wahrheit, dass wir als Menschen das nicht tun. Dass es einen Tag gab, den man den Sündenfall nennt, an dem die ersten Menschen sich entschlossen haben, nicht auf Gott zu hören, sein Gebot zu übertreten und darum von Gott getrennt wurden, sie und alle ihre Nachfahren. Und das schließt mich und dich mit ein. Wir sind von Natur aus von Gott getrennt. Und das führt auch zwangsläufig dazu, dass jeder von uns selbst sündigt und darum sich selbst Schuld anhäuft und darum zu Recht verurteilt wird von Gott, wenn er einmal in das Gericht kommt. Aber Evangelium heißt frohe Botschaft und das Frohmachende kommt jetzt. Das Frohmachende ist Christus. Deshalb ist es das Evangelium von Christus. Christus ist der Sohn Gottes. Er ist wahrer Gott und er wurde Mensch. Er ist Mensch geworden, er hat sich all den Schwachheiten und Beschränkungen von uns Menschen unterworfen, hat mit uns gelebt, mit uns gelitten, uns gelehrt, aber das Wichtigste war, dass er am Ende für uns gestorben ist. Er hat nie gesündigt und doch hat er den Tod am Kreuz erlitten. Er hat sich in die Hände der Menschen ausgeliefert als Gott, aber gleichzeitig auch in die Hand Gottes und hat die Strafe seiner Seite aus für uns getragen. Jesus hat das ertragen, was ich und du verdient hätten. Weil er der Sohn Gottes ist, waren seine 3 Stunden am Kreuz genug, um alles wettzumachen, was ich und du in unserem Leben verbrochen haben. Und darin steckt die Kraft Gottes. Christus starb für mich, für dich, für alle am Kreuz. Und ein anderer Teil der guten Botschaft ist, wie uns das zu eigen wird, was Paulus in Vers 17 sagt. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Die Gerechtigkeit Gottes in dem Sinne, dass wir die Gerechtigkeit Gottes erlangen. Dass wir gerecht werden vor Gott. Und zwar allein aus Glauben. Dass wir, ja, es überführt uns auch, wir können nicht Gott wieder mit uns versöhnen, weil wir zu viel verbrochen haben. Und zu wenig in der Hand haben, um Gott irgendetwas Gutes zu geben, um uns zu verzeihen. Nein, es lehrt, dass wir allein, indem wir diese Tatsache aus Glauben annehmen, es ist einfach das Annehmen eines Geschenkes, indem wir darin glauben, einerseits an unseren verkehrten Zustand und unsere Sünde, aber eben auch daran, dass Jesus all das für uns schon bezahlt hat. Und in diesem Moment, wenn du das tust oder getan hast, ab diesem Moment hast du Frieden mit Gott, bist versöhnt, hast Vergebung, hast Gott zum Vater und nicht zum Richter. Und hast nicht mehr eine schreckliche Erwartung der Ewigkeit, sondern eine wunderschöne. Das ist das Evangelium. Das ist die Kraft Gottes. Das ist das Heilmittel für die Seuche der Sünde, die seit dem Sündenfall alle Menschen befallen hat und jeden zu Tode reißt. Bis in den ewigen Tod. Aber jetzt kommen wir zu unserem Thema. Diese Botschaft ist empfindlich. Die kleinste Veränderung im Rezept dieses Heilmittels kann sie unwirksam machen. Kann sie letztlich tödlich machen. Denn wenn dieses Rezept verändert wird und einem dann doch gespritzt wird und diese Person denkt, sie sei geheilt und ist es nicht, dann fährt sie in die Verdammnis, ohne es zu wissen. Und darum geht es beim Umgang mit Irrlehrern. Es geht nicht darum zu streiten, es geht darum, diese Botschaft zu bewahren. Und darum geht es in Titus 1, Vers 9 bis 16, die ich jetzt einmal vorlesen möchte. Titusbrief, Kapitel 1. Ich lese wieder ab Vers 9, weil ich da beim letzten Mal begonnen habe. Ich werde nicht mehr alles betrachten, aber einfach damit wir alles vor Augen haben, was beim letzten Mal auch dran war. Vers 9 beginnt mitten im Satz darum, also er spricht davon, wie ein Aufseher, ein Ältester sein muss. Er sagt, er soll sein einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele Widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinneswillen. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weist er sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Soviel zu dem Text, um den es näher gehen wird. Ich hatte ihn beim letzten Mal eingeteilt in die 4 Punkte, wie der Hirte gerüstet sein muss. Und ich habe mich hier des Bildes bemüht, das Paulus ja an anderer Stelle verwendet, dass die Gemeinde quasi eine Herde von Schafen ist, über die Hirten sind, das sind die Aufseher, und die in der Gefahr steht, von Wölfen gerissen zu werden. Wölfe sind in diesem Fall die Irrlehrer. Also, Punkt 1, wie der Hirte gerüstet sein muss. Punkt 2, wie die Wölfe aussehen. Das hatten wir auch schon größtenteils betrachtet. Dann 3, wie die Herde zu schützen ist. Und 4, ein Paradebeispiel. Punkt 1 hatten wir schon betrachtet, dass der Hirte sowohl lehren können muss, aber eben auch falsche Lehrer abweisen. Und letztlich, indem er sie überführt, das muss er können. Ich hatte dafür ein gutes Zitat von Johannes Calvin vorgelesen, das ich nochmal vorlesen möchte. Er schrieb zu dieser Stelle, ein Hirte braucht 2 Stimmen. Die eine, um die Schafe zu versammeln, die andere, um Wölfe und Diebe zu vertreiben. Die Schrift stattet ihn mit beiden Mitteln aus. Mit den Mitteln für beides aus. Johannes Calvin. So viel dazu. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, weil wir das schon hatten. Und den zweiten Punkt hatten wir auch schon größtenteils abgearbeitet, nämlich wie die Wölfe aussehen, wie diese Irrlehrer aussehen. Wir sehen hier ein paar Punkte der Beschreibung. In Vers 10, es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Also es sind hauptsächlich Leute aus dem Judentum, also ehemalig, die sich auch als Christen bezeichnen, aber eben an zu vielen Dingen noch festhalten. Es sind Verführer, es sind leere Schwätzer, sie sind widerspenstig, sie hören nicht. In Vers 11, dass sie um schändlichen Gewinneswillen lehren. Das heißt, die lassen sich ihre Dienste bezahlen. Vers 14 gibt uns noch ein paar Einzelheiten. Sie lehren jüdische Legenden. Also sie nehmen nicht nur die Bibel als Grundlage, sondern auch anderes. Und achten auf Gebote von Menschen, also Gebote, die nicht von Gott sind. Ich hatte beim letzten Mal noch ein weiteres Bild gezeichnet. Denn wir können sehen, dass die Irrlehren, die damals kursierten, in den unterschiedlichen Städten sehr ähnlich waren, weil es überall ähnliche Beschreibungen gab und somit auch in Ephesus. Und in Ephesus war Timotheus und darum können wir auch die Beschreibungen aus den Timotheusbriefen mit hereinnehmen. Das war etwa die gleiche Zeit. Und ja, wir können nicht sagen, dass alle genau gleich waren, aber in etwa zeichnet sich dadurch einfach ein ganzheitlicheres Bild. Ich hatte gezeigt, dass eben, wie ich schon sagte, sie verwenden zum Beispiel Legenden, alte Geschichten, aber eben auch die Bibel, die sie leider verdrehen. Das lesen wir in 1. Timotheus 1,7. Wir haben gelernt über ihr Auftreten, was wir auch teilweise hier lesen. Sie sind streitlustig, sie lassen sich nicht überzeugen, das heißt widerspenstig. Sie lassen sich allgemein nichts sagen, sie lassen sich bezahlen. Sie schleichen sich an, also wenn ihnen nicht vorne rum die Bühne geboten wird, kommen sie hintenrum in die Häuser, wie wir es auch hier lesen. Und, das werden wir auch noch sehen, ihr moralisches Verhalten ist letztlich viel von Gottlosigkeit gezeichnet. Und so hatten wir einiges betrachtet, was noch wichtig ist, und da kommen wir dann zum Schluss beim Paradebeispiel dazu. Sie sind gesetzlich. Gesetzlichkeit, davon sind sie geprägt. Und dazu möchte ich, das möchte ich einfach schon mal kurz erklären. Gesetzlichkeit hat in der Regel ein bestimmtes Muster. damals wie heute. Nämlich, man macht sich selbst ein Gesetz. Man stellt sich bestimmte Gebote zusammen. Bei ihnen waren es besonders die alten jüdischen Reinheitsgebote, die alttestamentlich sind, eigentlich nicht mehr gelten, aber sie haben die dann doch als wichtig und richtig bezeichnet. Man macht sich ein Gebot, das nicht alle Gebote Gottes enthält, aber einen bestimmten Maßstab, der eben einem selbst gut passt, der vielleicht schon auch Anstrengung erfordert, um ihn einzuhalten. Man braucht etwas, um sich rühmen zu können. Aber letztlich etwas, wovor man von sich selber sagen kann, ja, das halte ich eigentlich ganz gut ein. Und richtet danach die anderen. Ja, man tut so, als würde Gott nur danach richten, stellt sich als gerecht dar und richtet die anderen danach, die in diesen Dingen versagen. Man ignoriert aber all die anderen Gebote, die Gott gegeben hat. Und hält sich darum für gerecht, obwohl man durch und durch gottlos ist. Und so war es bei ihnen. Sie haben diese Reinheitsgebote als besonders wichtig betrachtet oder gepredigt, besonders wichtig. Aber das moralische Verhalten, sagt Paulus, war daneben. Und das ist Gott viel wichtiger als diese Reinheitsgebote, beziehungsweise die Reinheitsgebote sind ihm gar nicht mehr wichtig. Soviel zu den Irrlehrern damals. Und dann hatte ich mehrere heutige Irrlehrer beschrieben, die dem ähneln von damals. Einerseits auch, dass andere Quellen hinzugenommen werden, wie bei den Mormonen oder der katholischen Kirche. Dass die Schrift verwendet, aber verdreht wird. Ein Beispiel dafür wäre auch wieder die katholische Kirche. Oder auch, um das einfach mal erwähnt zu haben, falls man das mal wo hört, die sogenannte neue Paulus-Perspektive. Ein Übel, das aus England zu uns nach Deutschland herüberschwappt, was letztlich versteckte Werksgerechtigkeit in wissenschaftlichem Gewand ist und mit einfach wie so viele Male die Gnade und die Stellvertretung versucht wird, dass man sie ausradiert. Auch haben wir heute Gruppierungen, die sich hintenrum einschleichen, hatte ich erwähnt. Aber besonders eine Gruppe möchte ich noch, oder eine Art der Irrlehre möchte ich noch erwähnen, weil ich da letztes Mal nicht darauf eingegangen bin, weil ich einfach nicht dazugekommen bin. Nämlich, lesen wir hier, dass es leere Schwätzer sind. Das heißt letztlich, sie reden Dinge, die nichts taugen, die nicht wichtig sind, aber sie streiten darüber. Und wir lesen das noch besser im 1. Timotheusbrief, das lese ich schnell vor. 1. Timotheus, Kapitel 1, Abvers 3. Dort schreibt Paulus an Timotheus, ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkündigen und als gewiss hinstellen. Und worum es mir hier speziell geht, ist Vers 4. Sie sollen sich nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Und Vers 6. Sie haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie machen Dinge zur Hauptsache, die maximal eine Nebensache sind. Sie streiten über Bibelstellen, die relativ unklar sind, anstatt die klaren, deutlichen Wahrheiten der Schrift zu nehmen, in den Vordergrund zu stellen und über das klare Evangelium sich zu freuen und es zu verkündigen. Sie stellen andere Dinge in den Mittelpunkt und drängen damit die Wahrheit an den Rand. Man muss die Wahrheit dafür nicht mal leugnen. Und doch untergräbt man sie dadurch. Und das geschieht heute speziell in zwei Bewegungen. Und zwar in den gemäßigteren Varianten ist es besonders gefährlich. Bei den Hardlinern wird sowieso das Evangelium zerstört. Aber die Gemäßigten bekennen sich zum biblischen Evangelium, aber verdrängen es, sodass sie letztlich andere Dinge als wichtig und zentral darstellen, andere Dinge hauptsächlich verkündigen, sodass die Menschen meinen, sie seien nicht Christen, weil sie das Evangelium glauben, sondern aus anderen Gründen. Und das betrifft hauptsächlich die charismatische Bewegung und die emergente Bewegung, oder auch genannt Emerging Church. Und als Beispiel dafür möchte ich besonders, ich habe mir gestern Abend dafür extra eine charismatische Bibelschule angeschaut, mit der ich schon mal konfrontiert war. Und damals ist mir das aufgefallen. Diese Schule nennt sich Schule der Erweckung. Und stellt besonders das Übernatürliche und vor allem Heilungen in den Mittelpunkt. Und diese Website hat ein Glaubensbekenntnis. Und in diesem Glaubensbekenntnis steht alles, was ich zu Beginn als Evangelium dargestellt habe. Es beginnt damit, dass Gott der ewige König, der Schöpfer und der Erlöser ist. Dass Gott dreieinig ist. Dass Gott heilig ist. Dass die Bibel inspiriert und unfehlbar ist. Dass der Sündenfall tatsächlich so stattgefunden hat und dass dadurch Leid und Tod in die Welt kam. Und so weiter. Und bis hin, dass Jesus für uns am Kreuz starb, für unsere Schuld, leiblich auferstand und dass durch Buße und Glauben an Jesus als Herrn und Retter wir Gemeinschaft mit Gott wiederbekommen und Vergebung unserer Sünden und dass Himmel und Hölle reale Orte sind. Das ist das Evangelium. Und doch muss diese Gruppe als Irrlehrer eingestuft werden. Und das sieht man am besten dadurch, dass es auf der Website noch eine zweite Seite gibt, die sie nennen ihre Kernwerte. Und diese sind extra überschrieben mit: Wenn du zu uns kommst, wird dich das erwarten und das wird dich prägen in dieser Zeit. Und dort stehen dann auf einmal andere Dinge. Dort steht dann, was ihnen wichtig ist und was sie lehren. Und das erste ist zum Beispiel: Gott ist immer gut. Nicht, dass das falsch wäre, aber das ist das Einzige, was sie über Gott sagen. Gott ist immer gut. Nicht heilig, nicht gerecht, immer gut. Und dann auch noch, wie sie es deuten. Ein Satz steht so wörtlich drin: Es ist immer sein Wille, mich von Krankheit und Gebundenheit freizusetzen. Also aus dem heiligen König des Universums, der unsere Anbetung verdient, wird auf einmal der Gott, der doch nichts anderes zu tun hat, als uns zu heilen von unseren Krankheiten. Und was dieses Bekenntnis sonst weiter prägt, ist eben dieses Übernatürliche. Zum Beispiel ein weiterer, ja, die Kernwerte heißen dann zum Beispiel so: Ich bin ein Erweckungsträger. Oder in einem anderen steht wörtlich: Jesus bevollmächtigt mich, natürlich, übernatürlich zu leben. Also mein Leben wird durch Wunder geprägt sein. Und das wird damit zur Kernsache. Nicht nur, dass das falsch ist, es wird zur Kernsache. Man definiert dadurch letztlich den Menschen, die einem zuhören, Christ sein so: Du bist Christ, wenn du Wunder erlebst. Man überführt sie nicht von Sünde, nicht von Heiligkeit Gottes, nicht von Gerechtigkeit und Gericht, sondern sagt ihnen: Komm zu Gott und du wirst Wunder erleben. Und damit zerstören sie das Evangelium. Und ähnlich ist es eben bei der emergenten Bewegung. Dort kann es auch Menschen geben, die es noch zum Evangelium bekennen. Aber ihr größter Fehler ist, dass sie sagen: Ja, ja, das ist das Evangelium, aber das ist nicht das Wichtigste. Wir müssen nicht das verkündigen, wir müssen das Reich Gottes bauen. Und dann werden die Menschen umkehren. Wir müssen für soziale Gerechtigkeit sorgen. Wir müssen soziale Missstände ausräumen. Wir müssen am besten die Politik infiltrieren und verändern. Und all diese Dinge tun wir am besten zusammen mit den Ungläubigen, damit wir auch mehr Schlagkraft haben. Das Evangelium ist dabei nicht so wichtig, das kann vernachlässigt werden. Ob wir jetzt mit der katholischen Kirche oder jemand anderem zusammenarbeiten, ist in dem Fall egal. Das Evangelium wird zerstört, indem es an den Rand gedrängt wird. Menschen wird letztlich suggeriert, vermittelt, sie seien Christen aus anderen Gründen, als dass sie an die Errettung durch Christus glauben. Das ist ein weiteres großes Übel. Soviel zu den Wölfen und wie sie aussehen, damals und heute. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich das noch mehr beschrieben und diesmal speziell mich darauf nochmal vorbereitet. Und wo immer wir solchen begegnen, sei es wenn sie anfangen die Herde zu missionieren, die Gemeinde, oder wenn sie die Menschen beeinflussen, zu denen wir eigentlich gerade eben gehen, denen wir das Evangelium verkünden, so müssen wir uns mit ihnen auseinandersetzen. Ja, wir suchen sie nicht, wir sind nicht streitlustig, wir wollen nicht Krieg und Diskussion führen, wir wollen Menschen zum Herrn führen, aber es wird einfach immer wieder unausweichlich sein, dass man mit dem konfrontiert wird. Und darum lehrt Paulus Titus, wie die Herde nun zu schützen ist. Punkt 3. Das ist in zwei Teile aufgeteilt und den ersten habe ich genannt, das Verscheuchen der Wölfe. Und zwar nimmt Paulus dafür Titus 1, Vers 11 einen sehr krassen Ausdruck. Er sagt, denen muss man den Mund stopfen. Das klingt hart. Man könnte jetzt auch fragen, das klingt jetzt aber nicht nach der Liebe zu den Feinden, die Jesus gepredigt hat. Und um dem zu begegnen, möchte ich einmal anschauen, wie Jesus denn mit Irrlehren umgegangen ist. Und zwar möchte ich euch darum bitten, mit mir Lukas 11 aufzuschlagen. Jesus selbst ging mit niemandem so hart ins Gericht wie mit den falschen Lehrern, den Pharisäern. Und in Vers 11 haben wir im Lukas-Evangelium den Höhepunkt dieser Auseinandersetzung. Im Matthäus-Evangelium wird eine noch spätere genannt, aber im Lukas-Evangelium ist das hier die härteste, die beschrieben wird. Es beginnt in Vers 37. Lukas 11, Vers 37. Und während er redete, bat ihn ein gewisser Pharisäer, bei ihm zu Mittag zu essen. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch. Er ist also bei einem Pharisäer zu Hause. Und so kommt nun das Gespräch ins Rollen. Der Pharisäer aber verwunderte sich, als er sah, dass er sich vor dem Mittagsmahl nicht gewaschen hatte. Also eine Sache, die schon immer wieder aufgebrochen ist. Und nun spricht der Herr. Da sprach der Herr zu ihm. Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel. Euer Inneres aber ist voll Raub und Bosheit. Ihr Toren, hat nicht der, welcher das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? Gebt nun von dem, was darin ist, Almosen. Siehe, so ist euch alles rein. Ich springe ein wenig, um nicht alles zu lesen. Vers 44. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr wie die unkenntlich gewordenen Gräber seid, über welche die Leute dahingehen, ohne es zu wissen. Das ist sehr hart, was der Herr hier sagt. Das sagt er diesem Mann bei ihm zu Hause. Und so geht es weiter. Vers 45, da antwortete einer der Gesetzesgelehrten und sprach zu ihm, Meister, mit diesen Worten schmähst du auch uns. Er aber sprach, wehe auch euch, ihr Gesetzesgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem einzigen Finger an. Also er fährt fort, sie zurechtzuweisen und in Vers 52 sehen wir dann den Gipfel oder sein Ziel, sein Grund, der letzte Vers davon. Wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Und das ist der Grund, warum der Herr hier so hart wird. Ja, wir sollen unsere Feinde lieben, aber wir sollen auch alle anderen lieben. Und es geht hier darum in erster Linie nicht um die Irrlehrer, sondern um die, die von ihnen in die Irre geleitet werden. Es ist wie bei einer Geiselnahme. Wenn ein bewaffneter Mann 12 Menschen als Geisel nimmt, dann sagt man nicht, oh, um der Liebe zu diesem Mann willen, lassen wir ihn in Ruhe. Wir bringen damit auch nur die anderen in Gefahr. Und so ist es auch damit. Um der anderen willen müssen sie zurechtgewiesen werden. Und natürlich auch um ihretwillen. Denn der Herr, das war ja nicht die erste Konfrontation, und der Herr will auch, dass sie zur Umkehr kommen. Und auch dafür muss man dann irgendwann schroff werden. Aber ich möchte euch auch zeigen, dass der Herr nicht immer so mit ihnen umgegangen ist. Der Herr war nicht streitlustig. Er hat manchmal sehr deutliche Worte gewählt, aber nicht von Anfang an. Und das möchte ich auch zeigen. Dann bitte ich euch, mit mir zu Lukas Kapitel 5 zu gehen. Dort sind ein paar Begebenheiten, die die erste größere Konfrontation Jesu mit den Pharisäern beschreiben. Es ist eine Abfolge von Ereignissen, die auch in den anderen, Matthäus und Markus, diesen zwei Evangelien stehen, die eben am Ende darin gipfeln, dass die Pharisäer Jesus töten wollen. Es sind erstmal drei Begebenheiten, in denen sie zu ihm kommen, oder vier, in denen sie zu ihm kommen und ihn auf etwas hinweisen. Und zuletzt eine, wo Jesus auf sie zugeht. Und das zeigt uns auch nicht, dass der Herr den Streit gesucht hat, sondern die Pharisäer kamen. Die erste lese ich neu vor. Lukas Kapitel 5, ab Vers 21 lese ich. Die Geschichte beginnt eigentlich in Vers 17. Dort ist die Rede von diesem gelähmten Mann, der vor Jesus gebracht wird, unter viel Aufwand. Und Jesus sagt zu diesem Mann: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann geht es in Vers 21 wie folgt weiter. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen: Wer ist dieser, der solche Lästerung ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Also wir sehen, hier wird er schon mit ihnen konfrontiert. Das erste Mal sprechen sie noch nicht mal, aber die nächsten Male werden sie sprechen. Und der Herr bezeichnet sie hier noch nicht als Heuchler oder dergleichen, aber er tritt ihnen doch entgegen. Bestimmt, sachlich, freundlich, aber eben auch bestimmt. Das gleiche geschieht im nächsten. Dort ist er bei dem Zöllner Levi zu Hause und sie kommen und fragen seine Jünger: Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Also jetzt gehen sie sogar seine Jünger an und die muss er natürlich umso mehr schützen. Daraufhin weist Jesus sie wieder zurecht und sagt: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Er entgegnet einfach wieder sachlich, er stellt die Sache klar, aber bleibt eben immer noch sachlich. Das nächste auch beim nächsten. Dort fragen sie: Warum fastet ihr nicht? Fragen sie wieder seine Jünger. Und wieder entgegnete er ihnen sachlich und widerlegt sie. Das nächste ist der Sabbat. Sie fragen wieder seine Jünger: Warum brecht ihr den Sabbat, obwohl sie etwas tun, was eigentlich im Gesetz so gar nicht verboten war? Auch dem entgegnete der Herr wieder biblisch und sachlich. Und dann stellt der Herr eine Frage. Wir sind in Kapitel 6, Lukas 6, Vers 9. Da sprach nun Jesus zu ihnen: Ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder verderben? Und indem er sie alle ringsherum ansah, sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Der aber tat es und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Also der Herr heilt hier jemand am Sabbat. Diesmal sucht er die Konfrontation, um einfach endlich die Wahrheit klarzustellen. Und was ist die Reaktion von ihnen? Vers 11. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Und in den anderen Evangelien steht sogar, sie wollten ihn von da an töten. Ab hier ist der Riss einfach tief, die Konfrontation offener. Jesus wird auch offener angegangen. Und so kommt es dann auch in Kapitel 11 zu dieser Auseinandersetzung. Aber ich möchte nochmal eben das betonen: Er sucht nicht den Streit. Er ist klar, aber freundlich. Aber irgendwann war einfach der Zeitpunkt, an dem der Herr erkannte, es ist nötig, jetzt deutlichere Worte zu sprechen. Um der Zuhörer willen und auch um der Pharisäer willen. Jetzt müssen wir aber auch noch da uns Gedanken machen, wie funktioniert denn nun den Mund stopfen, wie Paulus das sagt. Nun natürlich können wir schon mal von vornherein sagen, nicht mit Gewalt, nicht wortwörtlich ein Tuch in den Mund stopfen, dass sie ruhig sind. Es heißt natürlich einerseits, ja, sie daran zu hindern, zu lehren. In dem Maß, wie man es eben kann, nicht mit Waffengewalt oder sonstiges, aber auf jeden Fall, indem man ihnen zum Beispiel keine Bühne bietet. Aber letztlich, wenn man das nicht umgehen kann, braucht es eben das, was auch Paulus im Vers 9 sagte, Titus 1,9, dass der Aufseher fähig sein muss, sie zu widerlegen. Und dafür ist wieder Jesus das perfekte Beispiel, nämlich in Lukas Kapitel 20. Dort wird die letzte ausführliche Konfrontation mit Pharisäern und Schriftgelehrten beschrieben. Und diese Konfrontation beginnt damit, dass der Herr gefragt wird, in welcher Vollmacht er lehrt, in Lukas 20, Abvers 1. Auf diese Frage antwortet er, wir sehen, mit Weisheit, indem er ihnen eine Gegenfrage stellt. Also in diese Lage werden wir natürlich nicht kommen, dass uns eine Frage gestellt wird, die wir nicht beantworten, wie es damals einfach aufgrund von Jesu besonderen Umständen der Fall war. Aber dennoch, wir sehen, er entgegnet ihnen mit einer solchen Weisheit, dass sie nicht antworten können. Er überführt sie damit auch von ihrer Sünde. Er antwortet ihnen damit nämlich, dass er sie fragt, dass sie ihm zuerst sagen sollen, ob Johannes wirklich von Gott gesandt war oder nicht. Und er sieht ihre Verdorbenheit, dass sie aus Sünde nicht wahrhaft antworten wollen und ja, stellt sie damit ruhig. Dann kommt ein Gleichnis des Herrn und die nächste Frage, die Frage nach der Steuer. Ab Vers 20, Vers 20, wo es heißt, ja, dass Männer kommen, Vers 21, dort steht, und sie fragten ihn und sprachen, Meister, wir wissen, dass du richtig redest und lehrst und nicht die Person ansiehst, sondern den Weg Gottes der Wahrheit gemäß lehrst. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben? Und der Herr antwortet in seiner Weisheit, da er aber ihre Arglist erkannte, sprach er zu ihnen, was versuchst du mich? Was versucht ihr mich? Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift trägt er? Sie aber antworteten und sprachen, des Kaisers. Er aber sagte ihnen, so gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn nicht bei diesem Wort fassen vor dem Volk. Und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Also wir sehen, der Herr hat sie zum Schweigen gebracht durch seine Antwort. Und genauso, es kommt eine nächste Frage, ich lese nur das Ende der Zeit halber, Vers 40. Und sie getrauten sich nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Also der Herr antwortete mit einer solchen Weisheit und überführte sie, dass sie, also es steht nicht, dass sie überzeugt waren, dass sie nun umgekehrt sind, aber sie getrauten sich nicht mehr zu fragen, weil sie merkten, dass er sie vor dem Volk bloßstellt. Er hat das Volk überzeugt, dass er recht hat. Die Zuhörer, um die es ja geht, um die man quasi kämpft, um die Herzen der Übrigen. Und sie merken, nein, er widerlegt uns ständig, und kommen damit eben zum Schweigen. Ihnen wurde der Mund gestopft. Und zuletzt stellt wieder der Herr Ihnen eine Frage, die Sie aber dann nicht beantworten können, um einfach zu zeigen, ihr kennt euch nicht aus mit dem Wort. Um zu zeigen, ihr seid nicht die wahren Lehrer hier. Und das ist das Vorbild für uns. So müssen wir Ihnen den Mund stopfen, indem wir einfach selbst Sie widerlegen, indem wir ihnen und den Menschen ihre Fehler aufzeigen, indem wir selbst uns mit dem Wort auskennen. Und dann können wir sie auch fortschicken. Aber am Ende werden wir noch ein Beispiel von Paulus dazu sehen. Das ist das eine. Also auf faire Art, aber doch auf klare, deutliche und manchmal auch etwas harte Art oder recht harte Art müssen die Wölfe verscheucht werden. Aber Paulus nennt uns noch einen zweiten Teil des Herdenschutzes. Wir gehen wieder zum Titusbrief und ich lese wieder ab Vers 12. Dort steht, einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Was wir genau betrachten, geht von den Versen 12 bis 14. Die erste Frage, die sie hier aber nun stellt, ist, wer ist hier gemeint? Und es gibt zwei Hauptauslegungen. Die eine ist, er beschreibt hier einfach nochmal die Irrlehrer, nochmal, wie sie zurechtgewiesen werden sollen. Aber es gibt noch eine andere, nach der hier die fleischlichen und irregeleiteten Gläubigen nun beschrieben werden. Und ich denke, das ist richtig aus zwei Gründen. Erstens, dieses Zitat, das Paulus bringt, es stammt übrigens von einem Mann namens Epimenides, der lebte circa 600 Jahre vor Christus. Er wurde wirklich quasi göttlich verehrt von den Kretern, deshalb bezeichnet er ihn als deren Prophet. Aber natürlich nicht als einen wahren Propheten, sondern als ihren Propheten. Und er sagt auch nicht, dass alles, was dieser gesagt hat, wahr war, sondern nur, dass dieses Zitat wahr war. Wenn er in Vers 13 sagt, dieses Zeugnis ist wahr. Das zeigt doch einfach, das hat er selbst erlebt und hat sich dann wahrscheinlich gedacht, als er das gehört hat, oh ja, dieser Mann hat recht. Es bedeutet auch nicht, dass jeder Mensch auf Kreta so einer war. Aber einfach, dass diese Gesellschaft besonders von diesen Sünden gezeichnet war und dadurch natürlich auch die Einzelnen. Wie wenn du in einem schlechten Viertel aufwächst, in einem Ghetto, wie man so schön sagt, dann verurteilen wir auch nicht, dass jeder Mensch von dort schlechter als andere, aber es ist einfach das Umfeld, das die Menschen prägt. Und dadurch ist es einfach so, dass viele dort auch in manche Sünden mehr hingegeben sind, wie wenn man in einer guten Gegend aufgewachsen wäre. Und so war es auf Kreta. Kreta war im kompletten Römischen Reich verschrien für ihre Lüge, für ihre Habsucht, für ihre Bosheit. Und das wird hier beschrieben. Und Paulus sagt damit, noch der Grund vorher. Er sagt dann in Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Also es sind Gläubige, sie müssen nur gesund sein im Glauben. Und dann Vers 14, sie sollen nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen. Also es sind nicht die Lehrer, sondern die Belehrten. In Vers 15 hingegen spricht er von den Irrlehrern und dort nennt er sie Befleckte und Ungläubige. Und das ist ein klarer Unterschied. Also ich bin überzeugt, Vers 12 bis 14 will Paulus Folgendes sagen. Titus, dort wo du dienst, kommen die Menschen aus einem schweren Hintergrund. Und sie haben mit vielen Sünden zu kämpfen. Sie sind auch noch nicht lang gläubig. Das geht aus dem Brief auch recht deutlich hervor. Und sie kämpfen noch mit vielen Dingen. Sie sind einfach noch nicht urteilsfähig genug, um diese Irrlehrer zu entlarven. Denn je mehr ein Mensch von Sünde gekennzeichnet ist, desto verdunkelter ist ihm die Sicht, desto weniger kann er eben solche Dinge einschätzen und wahrnehmen. Und er sagt ihnen, denkt dran, sie sind noch eben zu fleischlich, um das beurteilen zu können, darum weise sie streng zurecht. Wie bei einem Kind. Ein Kind ist auch schlicht einfach für viele Gefahren noch nicht urteilsfähig genug, um sie zu erkennen. Deshalb muss man ein Kind, das mit einer Handkreissäge spielt, zurechtweisen, dass es damit aufhören soll. Und so müssen auch unreife Gläubige, wenn sie eben die Gefahren nicht erkennen, wie es hier heißt, streng zurechtgewiesen werden. Und das ist natürlich ein eindringliches Warnen, ein Zureden. Es ist kein Gesetz, es ist ja nicht wie einer Sekte, dass man quasi Macht über das Handeln aller Leute in der Gemeinde hat. Nein, aber denn man ist ja kein Gemeindediktator, der bestimmt, was wer tut. Aber es ist eben wirklich ein strenges Rügen, ein Zureden, dass eben dieser Kontakt unterbrochen werden sollte und dass sie diese Irrlehren eben wirklich ablehnen sollen. Denn eben gerade Unreife sind dann eher gedrängt, wenn die anderen besonders freundlich tun, sie der Toleranz wegen doch zu dulden oder der Sympathie wegen sich nicht abzusondern. Und vielleicht auch, weil sie einfach die Auswirkungen der Irrlehre einfach noch nicht ganz erkennen. Darum sollen sie auch diese streng zurechtgewiesen werden. Und nochmal, es geht nicht darum, der Herr zu sein, der Chef zu sein, nicht darum, das Sagen haben zu wollen, das ist völlig verkehrt, das lesen wir an anderen Stellen der Schrift. Aber es geht einfach um den wertvollsten Schatz, um das Evangelium. Und wenn der wirklich gefährdet ist, dann ist solches nötig. Und darum geht es auch bei dieser ganzen Unterweisung. Natürlich ist nicht jeder der Einzelne der, der nachher die Irrlehrer den Mund stopft. Ja. Aber es geht darum allgemein, ich möchte ein Verständnis schaffen und Paulus möchte das auch, dass Irrlehre nicht witzig ist, dass man damit nicht spaßen kann, dass man sich wirklich absondern muss, dass es wirklich um Leben und Tod geht und dass man deshalb auch entsprechend damit umgehen muss. In einer gewissen Bestimmtheit und auch manchmal teils Härte. Natürlich, wie gesagt, nicht physisch oder so, sondern eben einfach, indem man dem wirklich widersteht. Also Fazit nochmal von diesem dritten Punkt. Weil Irrlehre so schlimme Konsequenzen birgt, muss sie konsequent bekämpft werden. Irrlehre müssen scharf und konsequent zurückgewiesen werden. Verführte Gläubige müssen scharf zur Umkehr aufgefordert werden. Und nun folgt in Vers 15 und 16 noch ein Praxisbeispiel. Dort begegnet Paulus nun wirklich in kurzen Worten diese Irrlehre, die eben damals umging. Und das ist wichtig zu sehen, denn diese Verse können schnell auch missbraucht werden, um Sünde zu rechtfertigen. Ja, auch mir ging das schon so, dass ich mir zumindest so Gedanken gemacht habe, als ich das gelesen habe. Wow, das klingt ja interessant. Den Reinen ist alles rein. Was heißt das nun? Dass ich als Gläubiger tun kann, was ich für richtig halte? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Und zwar wegen folgendem Grund. Titus weiß, warum Paulus das schreibt. Titus weiß von den gesetzlichen Irrlehren und dass eben sie speziell diese Reinheitsvorschriften eingehalten haben wollten. Und damit ist dieses Wort rein hier von vornherein besetzt. Jeder weiß, dass damit eine kultische Reinheit gemeint ist. Bei uns ist sowas heute, uns ist heute sowas fremder. Ja, in unserem Umfeld wird das weniger, ist das weniger ein Problem. Eher noch, wenn man mit Muslimen zusammen ist, dort kennt man das dann ja, dass sie eben kein Schweinefleisch essen können und dass dann vielleicht Gummibärchen sind nicht halal, also rein und andere schon. Oder zum Beispiel vor manchem Dönerladen steht da manchmal dran, 100% halal, also rein. Also sie müssen sich darüber Gedanken machen. Und diese Irrlehrer wollten das auch. Und deshalb wusste jeder, was mit rein gemeint ist. Das hat eine feste Bedeutung in diesem Zusammenhang. Man könnte also sagen, den geistlich Reinen ist alles kultisch rein. Da ist nichts, was verboten wäre, es zu berühren oder es zu essen, einfach nur wegen dem, was es ist. Zum Beispiel, es ist kein Problem, ob ich jetzt Schweinefleisch oder sonst irgendein Fleisch esse. Alles hat Gott geheiligt. Auf der anderen Seite heißt dann natürlich trotzdem, dass Sünde Sünde ist. Zum Beispiel trinken, ich darf alles trinken, aber wenn ich zu viel Alkohol trinke, dann bin ich betrunken und das ist Sünde und darum ist das wiederum verboten. Das meint Paulus ja auch nicht. Er redet von diesem Kultischen, dass das einfach nicht mehr wichtig ist vor Gott. Und dann der Gegensatz, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein. Nun, Befleckte und Ungläubige sind eine und dieselbe Gruppe. Sie sind ungläubig und darum befleckt. Befleckt in ihrem Gewissen und Gesinnung, befleckt vor Gott. Ihre Sünden, ihre Kleider sind nicht reingewaschen durch das Blut Christi. Es sind Ungläubige, es sind Irrlehrer, waschechte Irrlehrer. Und er sagt, ihnen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Also wenn ich durch Christus rein bin, ist mir alles rein. Dann braucht es keine Reinheitsgebote mehr. Das sollte das Volk ja nur lehren, es gibt rein und unrein. Aber das war der Schatten und jetzt haben wir das Echte. Rein ist, durch Christus gereinigt zu sein und recht vor Gott zu leben. Unrein ist, in seinen Sünden zu sein. Und bei diesen Befleckten und Ungläubigen ist eben die Gesinnung und das Gewissen befleckt. Das heißt, es funktioniert nicht richtig. Das Gewissen erklärt Dinge als gerecht, was falsch ist, und als falsch, was recht ist. Und ebenso die Gesinnung denkt einfach falsch, von sich, von Gott, vom Nächsten. Und so ist ihnen alles unrein, was sie tun. Sie werden Gott nie in rechter Weise danken und darum wird es nie rein sein, wenn sie etwas essen. Der Gläube hingegen kann alles durch Gebet quasi rein sein lassen, wenn er nur Gott es in rechter Weise aus Gottes Hand nimmt. Und in Vers 16 sehen wir dann eben noch einen Punkt. Sie geben vor, Gott zu kennen. Und das ist auch oft eine Grundlage von Irrlehren. Sie tun so, als hätten sie eine besonders enge Beziehung zu Gott. Sei es ein Katholike, oh, durch seine alte Kirche, ich habe einen besonderen Draht zu Gott. Oder ein Charismatiker, oh, ich spreche in Sprachen mit Gott, ich habe einen besonderen Draht zu Gott. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Das heißt, ihr ganzes Verhalten zeigt, sie haben überhaupt keinen Draht zu Gott. Denn Gott liebt Gerechtigkeit und nicht ihre Selbstgerechtigkeit. Nun, daraus möchte ich nur noch zum Abschluss ein paar Prinzipien ableiten, wie mit Irrlehren umzugehen ist. Zum ersten sehen wir, Paulus geht nicht auf ihre Argumentation ein. Und das ist oft ein Fehler, den man macht. Man lässt sich auf diese wirren Gedankengänge der Irrlehre ein. Am besten noch auf ihre fremden Quellen, wie das Buch Mormon oder so etwas. Paulus lässt sich gar nicht darauf ein, nicht auf ihre komischen Auslegungen von Geschlechtsregistern oder sonst etwas. Er verweist sofort auf den Kern. Er beschreibt den Fehler so, dass ihn jeder versteht. Jeder Gläubige versteht zumindest das Evangelium. Er versteht nicht jede Bibelstelle, er versteht nicht unbedingt Griechisch und Hebräisch, sodass man damit argumentieren müsste. Natürlich muss man auch Antworten finden auf alle die Dinge, die die Irrlehrer vorbringen, aber in erster Linie, die Grundentgegnung geht immer von der Grundlage aus. Denn die Hauptgefahr ist ja die, dass das Evangelium in irgendeiner Form beeinträchtigt wird. Und das muss ich zeigen, inwiefern das der Fall ist. Und ich habe einmal ein wunderbares Beispiel dafür in einem Kirchengeschichtebuch gelesen. Und zwar in dem Abschnitt über den sogenannten arianischen Streit. Der fand vor etwa 1700 Jahren statt. Und es ging damals um die Frage, ist Christus Gott oder ein Geschöpf? Ein Mann namens Arius lehrte, dass Christus nur ein Geschöpf sei. Und ein Mann namens Athanasius widersprach dem vehement, und ich möchte aus dem Buch einmal vorlesen, wie er das tat. Denn es ist ein wunderbares Beispiel dafür, was auch Paulus hier tut. Dort steht Folgendes. Athanasius argumentiert vorwiegend mit praktisch seelsorgerlichen Gedanken. Christus nur ein Geschöpf? Dann hat er mit sich selbst genug zu tun. Der Christus, den wir verlorenen Menschen brauchen, muss aus dem Wesen Gottes selbst sein. Eins mit ihm von Ewigkeit her. Wer Christus zum Geschöpf macht, raubt ihm die Ehre und den Menschen die Erlösungsmöglichkeit. Arius raubt uns die volle göttliche Erlösung, den rettenden Gott, der uns allein aus den Banden des Satans herauszureißen vermag, zur Freiheit der Kinder Gottes. Nur Gott allein schafft die Erlösung, nicht die Kreatur. Athanasius kämpft mit dem Herzblut der Gemeinden. Im Vergleich dazu wiegen die wissenschaftlichen Bedenken der Arianer wie dürres Gras und trockene Spreu. Und eben darum geht es. Es geht nicht, man sollte in erster Linie, vor allem wenn man dann ja auch die eigene Gemeinde und die Irrgeleiteten überzeugen will, man sollte den Kern zeigen. Warum ist gefährlich, was hier gelehrt wird? Und dann kann man natürlich, wenn diese Fragen da sind, auch auf die anderen Dinge eingehen. Aber es ist ein Fehler, wenn man sich auf die wirren Gedankengänge dieser Irrlehre einlässt, denn auf ihren verkehrten Gedankenwegen schlagen sie einen am Ende noch, weil man sich verleiten lässt, einfach auch diesem wirren Denken zu folgen und darin irre zu gehen. Nein, man sollte bei der klaren Wahrheit bleiben. Und noch ein Punkt, er bewertet ihr moralisches Leben. Und wir sehen hier, das darf durchaus getan werden. Paulus sagt selbst, die gesunde Lehre bringt ein gesundes Leben hervor. Besonders im Titusbrief, sehr häufig. Das ist die Verheißung Gottes. Und natürlich müssen wir uns deshalb auch fragen, unterstreicht mein Leben die gesunde Lehre? Ja, das steht dann in Kapitel 2, Vers 10. Dort sagt Paulus zu den Knechten, sie sollen nichts entwenden, sondern alle gute Treue erweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Das muss auch unser Ziel sein. Und es ist wirklich sehr verkehrt, wenn das nicht der Fall ist, wenn die Gemeinde von Sünde gekennzeichnet ist. Denn Paulus sagt hier, an Sünde erkennt man Irrlehrer. Sie sind zu jedem guten Werk untüchtig. Und so darf das eben gemacht werden. Und zum Beispiel bei der charismatischen Bewegung könnte das zum Einsatz kommen. Diese Bewegung, die ja tatsächlich von sich selbst sagt, wir bringen das neue Pfingsten, wir sind die Neuen, die besonders eng mit Gott verbunden sind. Aber es wirft eben große Fragen auf, wenn man dann sieht, wie diese Bewegung vor allem in ihren Anfängen und ihren Anführern einfach durchweg von Sünde gekennzeichnet ist. Und das sind Bedenken, die Paulus hier äußert und die durchaus angebracht sind. So viel dazu, zu diesem Paradebeispiel. Und ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen, worum es hier eigentlich ging. Das Evangelium ist der einzige Weg zu ewigem Leben. Darum geht es beim Umgang mit Irrlehren nicht um Toleranz oder Intoleranz, sondern um Leben und Tod. Darum müssen Hirten im Verständnis der Wahrheit fest sein. Darum muss gegen Irrlehrer konsequent vorgegangen werden. Darum müssen Gläubige konsequent gewarnt werden. Einfach weil das Thema ernst ist. Und ich hoffe, dass dieses Verständnis dadurch auch einerseits kommt, eine angemessene Furcht, aber auf der anderen Seite auch umso mehr eine Freude am Evangelium. Es ist wirklich der wertvollste Schatz, dass es uns wertvoll wird durch das, was es ist, und dass wir es umso treuer verteidigen und auch umso treuer verkündigen, dass noch viele diesen Schatz erlangen und gerettet werden. Amen.